Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Gerhard Polt, heute hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und woher hat er das gemacht? Auf der Bühne der Münchner Kammerspiele. Ob er vor dem Auftritt der Maienandacht wohl auch wieder Bammel hatte?
Es kostet mich ständig eine Überwindung, aber ich glaube, das habe ich gemeinsam mit vielen Leuten. Und manchmal kriegt man auch einen Appetit aus Angst. Ne? Und dann isst man halt ein Schnitzel mit Kartoffelsalat, weil man so viel Angst hat.
Gerhard Polt, er hat so viel gespielt, er ist so vielseitig gerade. Er hatte eine japanische Soap aufs Bayerische übersetzt, übertragen, synchronisiert. Dieses kabarettistische Urgestein hat die Kleinkarierten und die gerne Großen auf die Schippe genommen, die Schickis und die Mickis und die Großkopferten.
Ich war am Tennisplatz, mein Sohn spielt mit einem Kollegen, nicht wahr? Und da ist die Mutter von dem da, so eine aufgemaschelte Person. Und die schreit immer rein. Ja, die schreit die ganze Zeit, Oliver, Oliver, pass auf, er spielt Langlein. Die haben nicht begriffen, was für eine Aufgabe wir Erwachsene haben. Ne? Die orientieren sich doch an uns und dann schreibt immer, nein, Oliver, Oliver. Dann habe ich gesagt, jetzt halt mal deine Fotzen, sage ich zu der Frau. Ja? Du kehrst doch mit der Scheißbürsten aus, sage ich. Du Brunskachel, du Ochsorte. Sowas ist einfach unter meinem Niveau.
Seit heute 80 Jahre alt, Gerhard Polt. Gleich sprechen wir hier in Fazit übers Theater, über Hermann Hesses Steppenwolf als Theaterstück von Thomas Melle in Berlin. Und wir sprechen über die Oper Dvořáks Rusalka an der Semperoper in Dresden. Und dann besuchen wir eine Ausstellung mit aktuellen Fotos vom Krieg in der Ukraine. Vom Großkritiker Marcel Reich-Ranitzky stammt der Satz, Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf habe ihn in seiner Jugend entzückt, nach der zweiten Lektüre enttäuscht und nach der dritten entsetzt. 1927 hat Hesse den Roman geschrieben über den Außenseiter Harry Haller, der zerrissen ist zwischen Bürgerlichkeit und unabhängigem Leben. Das zeichnet ja insgesamt die meisten Hesse-Werke aus, die persönlichen Krisen, dann eine aus den Fugen geratene Welt, eine Sinnsuche in fernöstlicher Mystik. Kleiner Mann, deutsche Innerlichkeit, so höhnte Gottfried Benn über den Nobelpreisträger von 1946. In den USA wurde Hesse zum Guru der Flower Power Bewegung. Die Rockband Steppenwolf hat mit Born to be Wild einen Welthit produziert. Kurz, Hermann Hesse, eine ambivalente literarische Figur. Was wohl mag den erfahrenen Autor Thomas Melle bewogen haben, aus dem Steppenwolf nun ein Theaterstück zu machen? Am Abend gab es die Uraufführung am Deutschen Theater in Berlin. Regie geführt hat Lilia Ruprecht und für Fazit hat André Mumut die Premiere besucht. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Mumut, guten Abend.
Guten Abend.
Thomas Melle schreibt über Menschen, deren Leben aus den Fugen gerät und die sich am Rande der Gesellschaft wiederfinden. Insofern passt ja dieser Harry Haller irgendwie. Was interessiert denn Melle an dem Autor, an dem Stoff?
Also er hat gesagt im Vorfeld schon, dass er das Gefühl hat, dass unsere Übergangszeit der Krisen auch ihn erinnert an diese Zeit, in der der Steppenwolf entstanden ist. Ich glaube, es geht aber doch durchaus noch weiter. Wie Sie ja schon gesagt haben, da gibt es viele Gemeinsamkeiten der beiden Autoren. Diese Beschäftigung mit dem eigenen Ich und mit den eigenen Problemen, den eigenen Neurosen, den eigenen Depressionen, aber auch mit den Exzessen. Und das ist, glaube ich, so etwas, was die beiden Autoren verbindet und was auch Melle an dem Stoff gereizt hat. Und so hat er sich der ganzen Sache auch genähert.
Also der Autor interessiert sich an dem Zweifler Harry Haller, kann man das so sagen?
Naja, er interessiert sich an der Figur, die mit dem Leben nicht zurechtkommt und nach Wegen sucht, wie das funktionieren kann. Als Intellektueller, der sich mit Kunst und Literatur und Musik beschäftigt, aber auch eigentlich als antibürgerlicher Mensch den Exzess sucht und die Freuden des Lebens, die sexuellen Exzesse, die Drogenexzesse, aber auch sowas wie eine spirituelle Erlösung. Das sind natürlich die klassischen Themen, die den Roman immer bei einem bestimmten Publikum sehr beliebt gemacht haben.
Und wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Also was gibt es da für eine dramaturgische Grundidee?
Es ist erstmal so, dass viel von dem Hermann Hesse-Text in den Abend hinein überführt wird und in den Text von Thomas Melle. Er macht da aber so kleine Modernisierungen rein, so kleine Details und das kann man hier zum Beispiel ganz gut hören.
In solcher Stimmung also beschloss ich, diesen so erfreulichen wie verachtenswerten Normalo-Tag nicht weiter zu Hause bei mir im Bett zu verbringen, sondern mir die Turnschuhe anzuziehen, ein wenig rumzugehen, dann in den Stahlhelm ein Glas Wein trinken oder ein Bierchen in Anführungszeichen, wie man so sagt. So steig ich denn die Treppe hinab. Ich weiß nicht warum oder woher, aber ich, der heimatlose Steppenwolf, der einsame Hasser der kleinbürgerlichen Welt, ich wohne immerzu in so Altbauwohnungen mit Parkett, mit Stuck und Parkett.
Also man hört es, das ist ein Hermann-Hesse-Satz, in den lauter so Thomas-Melle-Wörter wie Turnschuhe und andere Kleinigkeiten, Bierchen eingebaut wurden, die das in die Gegenwart ziehen, wenigstens ein Stück weit. Das ist aber nur am Anfang so und dann arbeitet er doch noch eigene Texte da rein und schafft eine andere Gegenwärtigkeit auch.
Und die eigenen Texte, die werden dann chorisch interpretiert?
Es gibt chorische Elemente auch am Anfang, die sind dann vom Ensemble dargeboten, die kommen aber auch erstmal von Hermann Hesse.
Dann plötzlich eine rasende Lust, irgendetwas kaputt zu schlagen. Etwa ein Badehaus oder eine Kathedrale oder mich selbst. Verwegene Dummheiten zu begehen, mit der ersehnten Fahrkarte nach Hamburg mich auszurüsten. Ein junges,
in Anführungszeichen,
Mädchen zu verführen oder einigen Vertretern der bürgerlichen Weltordnung das Gesicht ins Genick zu drehen.
Jetzt sollten wir, Herr Mumot, natürlich, wenn wir das jetzt gehört haben, die Einzelstimme und die Chöre, jetzt sollten wir über die Regie sprechen, über Lilia Ruprecht. Sie hat nicht zum ersten Mal in einer Inszenierung eine Schauspielerin und einen Schauspieler aus dem Rambazamba-Theater engagiert, beide mit Behinderung. Welche Idee steckt denn hinter dieser Besetzung?
Ich glaube, in diesem Fall geht es auch darum, diese Normalität aus den Fugen zu setzen oder diese scheinbare Normalität und auch ein bisschen diese Allmachtsfantasien dieses Harry Haller, der sich als Intellektueller immer über den Dingen sieht und der so als Zivilisationsmensch doch sehr eingebildet auch ist, sehr arrogant ist, mit Figuren zu kontrastieren, die ganz anders mit ihm und seiner Wirklichkeit umgehen. Auch respektlos, auch ohne diese Ehrfurcht, auch ohne die Ehrfurcht vor dem klassischen Text. Das schaffen diese beiden DarstellerInnen auf eine ganz fabelhafte Weise. Die bringen da auch einen besonderen Humor rein, werden auch in diese Inszenierung einfach so hineingeworfen. Das wird gar nicht so stark betont, was ich ganz schön finde. Sie sind Teil des Ensembles.
Humor ist ja überhaupt ein wichtiges Thema, das Lachen in dem Stück.
Ja, es gibt auch einen ganz komischen Sketch irgendwann, der davon handelt, dass ein deutsches Ehepaar in Israel ist und dann kommt so langsam der Antisemitismus zum Vorschein. So richtig lustig ist das nicht, aber das ist so eine dieser ganz vielen Ideen, die die Regisseurin Lilia Ruprecht zusammen mit dem Autor, auch Thomas Melle natürlich, in diesen Abend bringt. Und mich hat das schon an Castorf erinnert in der gesamten Art und Weise, wie das inszeniert ist. Auch das Bühnenbild von Christina Schmidt ist so eine Hauslandschaft, wo auch noch ein Peugeot reingefahren kommt und es gibt so einen kleinen Kiosk und es gibt Kameramomente, wo dann die Darstellerinnen und Darsteller gefilmt und ihre Gesichter projiziert werden. Und der Abend insgesamt wird immer radikaler, immer intensiver. Es beginnt eigentlich relativ langweilig, so als Literaturadaption, wo ich schon gedacht habe, naja, da kommt jetzt nicht so wahnsinnig viel bei raus. Und dann wird es aber wirklich zu einer Zumutung fast schon auch fürs Publikum.
Immer radikaler, immer intensiver, sagen Sie, Herr Mumot. Also insgesamt geht es dann auf letztendlich?
Es ist schwierig, weil es wahnsinnig viel will und weil es, glaube ich, vor allen Dingen auch so einen Hermann-Hesse-Steppenwolf-Exorzismus machen möchte, am Ende begehen möchte, weil der Roman endet ja klassischerweise damit, dass der Mann eine Frau umbringt. Das ist so eine chauvinistische Fantasie. Das wird hier auch umgekehrt. Hier ist es eine Frau, die einen Mann umbringt in einer ganz krassen Splatter-Szene, die wiedergegeben wird von der Schauspielerin Katrin Wiechmann. Da haben viele Leute das Theater verlassen, weil es doch sehr krass ist, vom Text sehr extrem. Und das muss man sagen, ist radikal, wirklich ist ein mutiger Abend. Ist ein Abend, der sich mit dem Text wirklich auseinandersetzt und einige sehr starke Momente hat, allerdings auch einige, wo man wirklich auch ein bisschen die Geduld verliert und denkt, jetzt könnte es auch mal weitergehen. Am Ende wird es aber sehr intensiv.
Der Steppenwolf nach Hermann Hesse in einer Bearbeitung von Thomas Melle am Deutschen Theater Berlin, inszeniert von Lilia Ruprecht und rezensiert von André Mumot. Dankeschön.
Sehr gern.
Am Rande des Berliner Theatertreffens, und wir bleiben beim Thema Theater, am Rande des Theatertreffens haben sich heute in der Heinrich-Böll-Stiftung Dramaturginnen, Regisseure, Autorinnen und Kritiker getroffen und über Theater und Netz diskutiert. Die Pandemie, ganz klar, hat diesem Thema eine große Dringlichkeit gegeben und auch der Krieg in der Ukraine tut das auf eine ganz andere Art natürlich auch. Gerd Brendel mit seinen Eindrücken von diesem Treffen.
Erinnerst du dich noch an früher?
Fragt Nina Kostja in Tschechows Möwe. Nein, nicht auf der Bühne, sondern im Zoom-Call im Internet. Die Möwe Live war eine der erfolgreichsten Online-Theaterinszenierungen der Pandemiezeit. Für das Schauspielhaus Nürnberg hatte Cosmia Spilliken ein Online-Happening in Echtzeit entwickelt, dem das Publikum über einen Link live zuschauen konnte und mehr.
Alle Figuren aus diesen Stücken haben eine digitale Identität. Profile auf den gängigen Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, Twitter. Und man kann da hingehen und man kann deren Fotos kommentieren, liken, ihnen schreiben, ihnen Freundschaftsanfragen schicken.
Auf der Tagung heute in der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung durfte Cosmia Spillikens digitales Theater nicht fehlen. Mit ihrem Punkt Live-Kollektiv hatte sie bereits die Leiden des jungen Werther als digitales Theaterstück ins Netz gestellt. Netztheater ist für sie kein Ersatz, sondern Spiegel der analogen Realität.
Also mir geht es natürlich sehr ähnlich wie diesen Figuren in den Online-Theaterstücken. Ich erlebe natürlich diese Einsamkeit vorm Rechner und während Corona natürlich noch mal verstärkt.
Dieses Kunstding, was mich nur kaputt macht, also wirklich.
So viel Theater im Netz war nie. Der Not gehorchend wurde überall gefilmt, experimentiert und gestreamt. Die wichtigste Lernerfahrung für Cosmia Spilliken:
Bei Digitalformaten ist dieser Behauptungsraum-Theater nicht so da. Man muss sich viel mehr an diesen Realismus dran kleben.
Der Behauptungsraum-analoges Theater, in dem reale Darsteller, eben weil sie auf einer Bühne agieren, alles behaupten können.
Deswegen haben für mich persönlich digitale Formate, die versucht haben, irgendwelche theatralen Überhöhungen oder Theaterästhetiken ins Digitale zu nehmen, nicht gut funktioniert, weil ich finde, es deckt sich nicht mit unserer Sehgewohnheit.
Kaum konnten wir zu den alten Sehgewohnheiten in die analogen Zuschauerräume zurückkehren, forderte ein ganz anderes, reales Ereignis Theatermacher und Publikum heraus. Hatten Politiker den Kampf gegen die Pandemie in Kriegsmetaphern beschworen, ist Europa und die Welt seit Februar mit dem ganz realen Ukraine-Krieg konfrontiert. Und so wurde auch auf der Theater- und Netzkonferenz nach den Auswirkungen des Überfalls auf die internationale Theaterarbeit gefragt.
I immediately understood that everything is over. Not just my intellectual life, but in general my whole personality.
Alles ist vorbei. Mein intellektuelles Leben, meine ganze Persönlichkeit. So fasste es die russische Kunsthistorikerin und Intendantin des Steirischen Herbst, Ekaterina Degott, zusammen.
The pride of Soviets defeating Nazism.
Alle Diskurse über den Stolz auf den Sieg der Sowjets über die Nazis, den Antikolonialismus als Teil der Sowjetunion, die Solidarität zwischen linken Ukrainern und linken Russen, Putins Aggression hat sie zerstört.
Während in der Ukraine in den Kellern analoges Theater gespielt wird, sind die virtuellen Plattformen im Internet überlebenswichtig für die Kunst der über ganz Europa verstreuten ukrainischen Theaterszene. Die Dramatikerin und Regisseurin Anastasia Kosodi hat es an das Nationaltheater Mannheim verschlagen. Dank Internet ist sie weiter in der ukrainischen Theaterlandschaft präsent.
Für das ukrainische Theater ist die virtuelle Szene gerade die wichtigste. Nur so können wir Dramatikerinnen Kontakt halten, auch zu unseren Kollegen in den besetzten Gebieten.
Ich weiß auch nicht, ich bin einfach überfordert. Und es ist, diese Welt ist kompliziert, die ist echt kompliziert.
Heißt es in Möwe Leid. Es ist zum Verzweifeln oder zum Lachen. Im Internet haben Memes, kleine Bilder oder kurze Filmsequenzen, die sich über Putin lustig machen, gerade Hochkonjunktur. Und im Theater? Als allerletzter Programmpunkt stand die Frage, wie macht man Komödien in diesen Zeiten?
Jetzt gründe ich auch eine Fratzenschneiderei und weil mehr fällt mir echt nicht ein.
Fratzenschneider Herbert Fritsch fallen vor allem absurde Slapstick-Inszenierungen ein, mit denen er schon mehrmals zum Theatertreffen eingeladen wurde. Warum also macht er Komödien?
Da habe ich ja auch gesagt, dieser wunderbare Spruch vom Karl Valentin, der ja überhaupt nicht Stellung bezogen hat zu den Nazis, und Karl Valentin gesagt, naja, also wenn die Deutschen und die Engländer jeweils die Bomben bei sich selber runterwerfen würden, dann spart man Sprit. Diese Bosheit, die da auch drin ist in der Komik, das passt zu dieser Welt.
Einer abgrundtief bösen Welt, die auszulachen, egal ob auf der virtuellen oder der analogen Bühne, manchmal mindestens genauso viel Mut braucht, wie Raketen zu feuern.
Theater und Netz, eine Diskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin, Gerd Brendel berichtete. Rusalka, das ist das tschechische Wort für Wassernymphe, und aus dem Rusalka-Märchensujet hat Antonín Dvořák eine märchenhafte Oper gemacht. Die Nixe sehnt sich nach menschlicher Gestalt, sie hat sich in einen Prinzen verliebt, doch die Grenzüberschreitung vom Wasser zum Land in die Menschenwelt, diese Grenzüberschreitung, die geht nicht gut. Traum und Wirklichkeit, die passen einfach nicht zueinander. Am Abend hatte das Stück an der Semperoper in Dresden Premiere, inszeniert von Christoph Loy, dirigiert von Joanna Malwitz, der Generalmusikdirektorin in Nürnberg. Und wir hören hier ein paar ruhige, dahinfließende, romantisch-lyrische Takte aus der Ouvertüre. Rusalka, einen Eindruck aus der Ouvertüre, Antonín Dvořák die Musik. Uwe Friedrich hat die Premiere gesehen, er ist jetzt live aus Dresden zugeschaltet am Telefon. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Was hat denn der Regisseur Christoph Loy aus diesem märchenhaften Sujet, aus dieser Geschichte gemacht?
Er verlegt es gemeinsam mit seinem Bühnenbildner Johannes Leyacker und der Kostümbildnerin Ursula Renzenbrink in die Kassenhalle eines Theaters. Und zwar, wie der Kenner schon weiß, wenn diese Namen genannt werden, alle drei Akte. Und das ist ein großer Teil des Problems. Ein weiterer Teil ist, dass Rusalka eine Balletttänzerin ist, die sich einen Fuß verletzt hat, offensichtlich. Die anderen Nymphen sind auch Balletttänzerinnen. Man hat ohnehin das Gefühl, dass Christoph Loy sich vorgenommen habe, mehrere Opern hier auch noch zu zitieren. Es sieht ein bisschen aus wie Ariadne auf Naxos. Der Jägerbursche kommt als Harlekin rein und die erste Erscheinung von Rusalka zum Prinzen sieht ein bisschen aus wie Odile in Schwanensee. Das Hauptproblem ist, dass er damit das soziale Gefälle aus dem Stück nimmt. Denn auch der zweite Akt auf dem Schloss beim Prinzen spielt dann eben in diesem Foyer. Eigentlich müssten die sich ja alle kennen, alles Theaterleute. Und auch wenn eigentlich, wie zum Beispiel Barry Kosky das gezeigt in seiner Berliner Inszenierung, wenn der Fischschwanz abgehackt wird und das richtig schrecklich und grauenhaft ist, dann wird hier nur die Bandage vom Fuß abgenommen durch die Hexe. Sie kann wieder tanzen und man denkt sich, eigentlich ist das Stück jetzt zu Ende. Wo ist das Problem?
Interessant ist ja die Sprachlosigkeit der Hauptfigur Rusalka. Sie muss auf das Sprechen verzichten, sobald sie die Menschenwelt betritt. Sie ist am Ziel angelangt und wird sprachlos. Sie kann also dem Prinzen ihre Liebe ja nicht gestehen. Da muss ja sich ein Regisseur etwas Besonderes einfallen lassen. Beschreiben Sie doch mal, was genau in dieser Szene, was da passiert, in diesem Moment.
Vor allen Dingen müsste er zeigen, dass die große Verzweiflung ja von beiden Seiten ist, dass sie nicht sprechen kann, dass er aber ja auch in seiner zwar durchaus egoistischen, aber doch Liebe, ja auch keinen Draht, keinen Kommunikationsweg zu ihr findet. Im zweiten Akt sind die ja zunehmend verzweifelt und deshalb flieht der Prinz in die Arme der fremden Fürstin, die hier vielleicht die Diva des Hauses sein könnte. Das ist von Christoph Loy schon gut gestaltet. Gerade im dritten Akt gelingen dann auch sehr eindringliche, psychologisierende Bilder, wenn die wieder aufeinandertreffen und es aber zu spät ist. Und auch die Trauer, die den dritten Akt beherrscht, wird dann gut in Bilder umgesetzt. Aber wir haben ein ähnliches Problem wie vorige Woche mit seinem Schatzgräber an der Deutschen Oper Berlin. Diese Grundsetzung mit dem Einheitsraum macht mehr Probleme, als sie löst.
Wir wollen jetzt natürlich auch auf die Sängerin der Titelpartie zu sprechen kommen, auf die russische Sopranistin Olesya Golovneva als Rusalka. Wir hören hier, wie sie voller Sehnsucht nach Liebe das Lied an den Mond singt. Olesya Golovneva. Da haben wir, Herr Friedrich, ein ziemlich großes Vibrato gehört. Ist denn der Ausdruck da insgesamt ein bisschen massiv?
Das ist im Theater nicht so zu hören wie hier auf der Aufnahme, muss man der Fairness halber sagen. Sie hat die Durchschlagskraft für die ganz lauten Stellen und die macht Joanna Walwitz, sage ich gleich noch was zu, auch tatsächlich laut und kann aber auch das lyrisch Zurückhaltende. Sie kann außerdem auch noch Spitze tanzen, also sie kommt tatsächlich tanzend dann auf die Bühne und fängt an zu singen, sehr beeindruckend. Auch die übrigen fremde Fürstin Jelena Guseva und Christa Meyer, langgedientes Ensemblemitglied der Semperoper als Hexe Jeji Baba, großartig. Aber für mich der Star des Abends, unbestritten, Pavel Tschernoch als Prinz. So emotional, so einfallsreich, auch im Farbenreichtum und in der Gestaltung dieser Rolle, so verzweifelt. Ja. Das ist wirklich ein Grund, in die Oper zu gehen. Dafür ist diese Kunstform erfunden worden. Und dem hören dann auch die Solisten im Orchester zu und klingen dann auch ganz anders und antworten auf ihn.
Sie hatten es schon angekündigt, Herr Friedrich, Sie wollten noch einen Takt zur Dirigentin sagen, Joanna Malwitz.
Joanna Malwitz nimmt das alles sehr präzise, sehr, sehr kühl, ohne viel Duft und anders als Tschernoch, ohne viel Einfallsreichtum, was die Klangfarben betrifft. Das Orchester gibt es in mal leise, öfter laut und zu oft in zu laut. Und nur gelegentlich gibt es wirklich einen Dialog zwischen Bühne und Orchester. Mit der schon erwähnten Soloflöte und Pavel Tschernoch funktioniert das super. Aber diese großartige Partitur mit ihrem Motivreichtum und ewigen Farbwechseln und Beleuchtungswechseln, das bleibt doch sehr unter den Möglichkeiten der Staatskapelle und des Stücks.
Rusalka, Antonín Dvořáks lyrisches Märchen an der Semperoper in Dresden, inszeniert von Christoph Lloyd, dirigiert von Joanna Malwitz mit Olesya Golovneva in der Titelpartie. Live aus Dresden war das Uwe Friedrich. Herr Friedrich, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Caroline Kuban.
Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial ist in Stuttgart mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet worden. Die Organisation war Ende der 1980er Jahre unter anderem vom russischen Oppositionellen und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow gegründet und Ende 2021 vom Obersten Gerichtshof in Moskau aufgelöst worden. Knut Bauer.
Memorial sei weltweit ein Vorbild für Zivilcourage. Ihre Mitglieder seien mutige Verteidiger der Menschenrechte. So begründet die Theodor-Heuss-Stiftung ihre Entscheidung. In ihrer Laudatio sagte die frühere FDP-Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, die Auszeichnung diene dazu, Memorial als der ältesten russischen Menschenrechtsorganisation eine Stimme zu geben im Kampf gegen autoritäre Unterdrückung. Die Organisation habe von Anfang an die historische Wahrheit darstellen wollen und deshalb sei sie für den heutigen russischen Staat gefährlich.
Nach rund 900 Jahren Chorgesang mit ausschließlich männlichen Stimmen sollen künftig Mädchen in dem berühmten Chor der Londoner Kathedrale St. Paul's mitsingen dürfen. Im Jahr 2025 sollen die ersten Chorsängerinnen aufgenommen werden. Das berichtet die Zeitung The Guardian. Zuvor sollen Kapazitäten in den entsprechenden Internaten und Stipendien geschaffen werden. Andrew Carwood, der Musikdirektor von St. Paul's, sprach von einem wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Chores. Er tritt bei wichtigen Ereignissen, aber auch den wöchentlichen Sonntagsgottesdiensten auf. Frauen in Afghanistan sollen künftig in der Öffentlichkeit wieder eine Burka tragen. Das hat Taliban-Chef Akhundzada empfohlen. Auf jeden Fall müsse das Gesicht verhüllt sein, heißt es in einem neuen Erlass. Das ist die bislang strikteste Einschränkung für das Leben afghanischer Frauen, seit die Taliban im vergangenen August die Macht im Land übernommen haben. Damals hatten die militanten Islamisten eine moderate Regierung versprochen. Peter Hornung.
Die Ganzkörperbedeckung dürfe nicht eng anliegen. Besonders junge Frauen und Mädchen müssten ihr Gesicht bedecken, wenn sie Fremden begegneten. Dies diene der Vermeidung des Lasters, steht in dem Dekret. In ganz Kabul wurden diese Woche schon Plakate zu den neuen Kleidervorschriften aufgehängt, veranlasst offenbar vom Tugendministerium der Taliban, das eine eigene Religionspolizei geschaffen hat. Nach ihrer Machtübernahme vergangenes Jahr hatten die Radikal-Islamisten versprochen, Frauenrechte zu achten, hatten damals aber schon eingeschränkt, nur was der Islam ihrer Interpretation nach zulasse.
Nach 2 Jahren mit Corona-Einschränkungen sind am Abend die Mülheimer Theatertage erstmals wieder in Präsenz eröffnet worden. Als erste Inszenierung in dem renommierten Dramatikerwettbewerb wurde die Ende 2021 uraufgeführte Komödie Jeeps der Münchner Regisseurin Nora Abdelmaksud präsentiert. Das Stück kreist um die Frage, was passieren würde, wenn Erbschaften nicht an Nachkommen weitergegeben, sondern per Losverfahren an alle verteilt würden.
Sören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Krieg in der Ukraine. Jeden Tag sehen wir die unvorstellbaren Zerstörungen. Meist sind es kurze Filmsequenzen, manchmal mit einem Handy aufgenommen. Ein Schwenk, vielleicht ein kurzes Interview mit traurigen, fassungslosen Menschen. Die Fotos vom Krieg von Maria Fritz und Mila Teschajewa zeigen nicht nur die Verwüstung, sie erzählen auch Geschichten von Menschen mit einer Intensität, die bedrückt. Seit Kriegsbeginn dokumentieren die Fotografinnen von der Agentur Ostkreuz die Ereignisse in der Ukraine. Einige ihrer Arbeiten sind nun im Rahmen der Ausstellung Nach der Flucht in der Berliner Zionskirche zu sehen. Inga Lizengewitsch hat die Ausstellung besucht und mit den Fotografinnen gesprochen.
Eine ältere Frau mit schwarzem Kopftuch wischt sich Tränen aus dem Gesicht. Daneben ein weißer Vorhang, der durch das Bild zu gleiten scheint. Fotografin Johanna Maria Fritz beschreibt die Entstehungsgeschichte des Porträts.
Am Straßenrand standen 2 Frauen und Galina, die eine Frau, trug ein schwarzes Kopftuch, was bedeutet, dass sie jemanden gerade erst verloren hat. Dann hat sie uns erzählt, was passiert ist und hat angefangen zu weinen und hat erzählt, dass sie morgen zu der Exhumierung ihres Sohnes zu ihrem Haus fahren muss. Und der Sohn wurde mutmaßlich vergiftet von russischen Soldaten.
Den Fotografinnen Johanna Maria Fritz und Mila Teschajewa ist bereits bei Kriegsbeginn klar, dass sie in die Ukraine müssen. Wenige Tage später sind sie vor Ort. Sie dokumentieren den Krieg und die Verbrechen der russischen Armee rund um Kiew. Johanna Maria Fritz macht zurzeit einen Zwischenstopp in Berlin, wo ich sie bei der Eröffnung der Ausstellung treffe. Ihre Kollegin Mila Teschajewa ist in Kiew. Wir sprechen per Skype.
Die Fotos können es nicht wiedergeben. Diese Todeszone, die Geräusche, der Geruch, die Landschaft, die Gespräche, alles dreht sich um den Tod. Heute, am 6. Mai, war ich zum 100. oder 200. Mal bei den Ruinen eines Hauses in Borodjanka. Die Bäume blühen, Apfelbäume, Kirschbäume. Die Aprikosen sind bereits verblüht. Die Blütenpracht all dieser Bäume in der Todeszone. Sobald du in die Nähe der Häuser kommst, spürst du den Geruch der Leichen. Und wir können nicht verstehen, warum es diesen Geruch bei den Ruinen gibt. Warum ist er da? Warum verflüchtigt er sich nicht?
Bei der Arbeit in den Vororten von Kiew erfährt Mila Teschajewa viele persönliche Geschichten. Neben den Fotos sammelt sie auch Augenzeugenberichte auf Video.
Das ist schrecklich, wirklich schrecklich, wenn ein 9-stöckiges Gebäude in 2 Teile zerfällt. Und unter diesem Haus werden Dutzende Menschen lebend begraben. Aber für mich ist wichtig, dass ich 3 Menschen sprechen konnte, die mit eigenen Augen die Flieger gesehen haben. Sie haben erzählt, wie dieses Haus vor ihren Augen in sich zusammenfiel durch diese Bomben. Sie haben den roten Stern auf einem Flieger gesehen. Sie haben mir diesen Augenblick geschildert.
Als die ukrainische Armee die Kiewer Vororte Anfang April befreit, gehören Mila Teschajewa und Johanna Maria Fritz zu den Ersten, die die Kriegsverbrechen der Russen dokumentieren.
Die Menschen, die toten Menschen auf der Straße, mit zusammengebundenen Armen hinterm Rücken und erschossen, dann aber auch ältere Männer, die, wie es aussah, einfach Essen geholt hatten, die Einkäufe lagen verstreut daneben.
Mit ihrem Abzug aus den Vororten von Kiew haben die russischen Truppen viele gefährliche Spuren hinterlassen.
Bomben oder Minen, die an Leichen oder hinter Türen und so weiter versteckt sind. Wir haben in Irpin beispielsweise auch einen Leichnam gesehen, wo eine Booby-Trap, eine Mine festgemacht war an einer Leiche im Park.
Seit der Befreiung der Vororte von Kiew ist inzwischen mehr als ein Monat vergangen. Die Überlebenden beginnen zu verstehen, was hier eigentlich passiert ist.
In den ersten Apriltagen waren die Menschen nach einem Monat, in dem sie Leichen auf den Straßen sehen mussten, die getöteten Nachbarn sehen mussten, bei minus 10 Grad in den Kellern ausharren mussten, nicht weinen durften, durchhalten mussten. Sie waren in den ersten Apriltagen so aufgeregt, als sie raus durften in die Sonne, dass sie ohne Ende sprachen, sprachen, sprachen. Sie haben gelächelt und sie waren glücklich. Und jetzt, einen Monat später, überkommt sie das Trauma, das sie erlebt haben. Jetzt weigern sie sich zu sprechen. Oder sie sprechen und fangen an zu heulen. Sowohl Männer als auch Frauen.
Auch Mila Tischaeva erzählt von der Entstehung eines der Bilder, die in der Zionskirche für die nächsten 4 Wochen ausgestellt sind. Eine junge Frau umarmt ihre Tochter. Tischaeva erklärt, dass das Kind 6 Jahre alt ist. Genauso alt wie die Uroma bei Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die 4 Generationen der Familie, Uroma, Oma, Mutter und Tochter, haben gemeinsam 40 Tage russischer Besatzung hinter sich. Mila Tischaeva hat die 6-jährige Valeria so erlebt.
Als ich am 5. April da war, war sie wie abwesend. Doch ihre Mutter hat erzählt, dass sie den ganzen Monat immer wieder gefragt hat, Mama, warum müssen wir sterben?
Mila Tischaeva verbringt einen ganzen Tag mit der Familie. Valerias Mutter schildert die Erlebnisse während der 40 Tage der Besatzung. Während sie spricht, löst sie sich mehr und mehr von den Schrecken. Am Ende wirkt sie erleichtert. Genau dieser Augenblick ist auf dem Bild festgehalten.
Die Fotos von Maria Fritz und Mila Tischaeva von der Agentur Ostkreuz im Rahmen der Ausstellung Nach der Flucht, zu sehen in der Berliner Zionskirche. Inga Lizengewitsch hat mit den beiden Fotografinnen gesprochen. Die kommenden beiden Tage werden politisch sehr spannend. Der 8. Mai, das Ende des Zweiten Weltkriegs, der Tag der Befreiung vor der Nazi-Diktatur. Am 9. Mai wird mit etwas anderen Vorzeichen in Moskau an den Sieg gegen den Faschismus erinnert. Morgen wird der Bundeskanzler Scholz sich in einer Fernsehansprache an die Deutschen wenden. Und am Montag wird Wladimir Putin eine Militärparade abnehmen. Und er wird eine Rede halten, die so oder so wegweisend sein wird für diesen Krieg, für die Zukunft Europas, vielleicht der ganzen Welt. Wladimir Balzer über ein Ereignis und 2 Erinnerungskulturen.
Die Unterschiede beginnen schon mit dem Datum. Während Russland den 9. Mai feiert, begeht die Ukraine den 8. Mai. Das ist nicht nur eine Frage der Zeitverschiebung in der Nacht der Kapitulation 1945. Es ist auch etwas Grundsätzliches. Jörg Moret, Leiter des Berliner Kapitulationsmuseum, das sich seit kurzem Museum Karlshorst nennt, nachdem es lange Deutsch-Russisches Museum hieß. Er ließ es nach dem Angriffskrieg Moskaus umbenennen.
Die Sache mit dem Datum ist die, dass natürlich die Ukraine versucht, durch die Betonung des 8. Mai einen Anschluss an die westeuropäische Erinnerungskultur zu bekommen und sich auch bewusst abzuwenden von der sowjetischen und heute russischen Erinnerungskultur, die auf den 9. Mai fokussiert. Der 8. Mai ist auch dann verbunden mit einem Moment der Trauer. Wir haben viele Menschen verloren. Thema Zwangsarbeit ist in der ukrainischen Erinnerungskultur ein stark gemachter Aspekt. Also sie rückt auch stärker ab von diesem rein militärischen, was eben in den Erinnerungsformen der Russischen Föderation mittlerweile ganz raumgreifend im Vordergrund steht.
Immer am 8. Mai legt der ukrainische Botschafter einen Kranz am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten nieder, wenige Schritte vom Brandenburger Tor. Gedacht werden soll damit der über 3 Millionen ukrainischen Soldaten, die damals in Diensten der Roten Armee fielen. Das waren fast 1/3 aller damals Gefallenen der sowjetischen Armee im Zweiten Weltkrieg.
Ja, die Ehrenmale sind sowjetisch und so rumgesehen haben heute 15 souveräne Nationalstaaten, die aus der Sowjetunion hervorgegangen sind, das Recht, wenn man so will, dort zu erinnern. Und die Ukraine tut das auch.
Immer deutlicher wird und jetzt durch den Krieg beschleunigt, die Ukraine will sich befreien von der russisch dominierten militaristischen Siegeskultur. Vor allem junge Ukrainer wollen das. Anton Doroch ist Künstler und Aktivist und Gründer von FIECE, einem Verein junger in Deutschland lebender Ukrainer, der auch an diesen Tagen der Erinnerung besonders aktiv ist. Er sagt, der 9. Mai wird von der russischen Seite diesmal als Sieg über die Ukraine begangen. Und das werden er und die Seinen nicht zulassen.
This victory that they're gonna celebrate is gonna be a victory on Ukraine right now. And we're not gonna allow them to do that.
Er will Eine ganz neue Erinnerungskultur in Deutschland, die endlich den Zerfall der Sowjetunion in verschiedene Kulturen und Geschichtsbilder wahrnimmt. Das betrifft für ihn auch die russisch dominierte Wahrnehmung der Roten Armee.
The Soviet Red Army was so diverse. There was so many Ukrainian and Belarusian people here. There were people from Azerbaijan, from Armenia, from the Caucasus Republics. There were Crimean Tatars. There were Jews.
In Berlin, sagte, waren 1945 Soldaten aus Belarus, der Ukraine, Aserbaidschan, Armenien, es waren Krim-Tataren, sie kamen aus den kaukasischen Republiken, es waren Juden, es waren nicht nur Russen jedenfalls, betont er. Aber der Westen hat es eben genauso wahrgenommen, diese russisch dominierte Sicht. Eine Sicht, die nach dem Zerfall der Sowjetunion weiter galt, wie er meint. Was Anton Doroch jetzt beobachtet, ist eine Art Dekolonisierung der ukrainischen Geschichte. Ein Prozess, den er seit 2014 sieht, seit dem Krieg im Osten der Ukraine. Er hofft, dass das auch die sowjetischen Ehrenmale in Deutschland betrifft, die damals durch einen Vertrag noch kurz vor dem Ende der Sowjetunion gesichert worden sind, auf die aber als faktischer Rechtsnachfolger der Sowjetunion vor allem Russland Ansprüche erhebt.
It just starting to happening here. Only from this year people start to realize that there is something wrong, that Russia is responsible for these monuments. Russia is still have like big international laws that connect these monuments with them. But these monuments shouldn't be connected to Russia.
Für den jungen Künstler, der im Osten der Ukraine groß geworden ist, ist das, was jetzt geschichtspolitisch passiert, symbolhaft für eine Art, sein eigenes Leben zu leben. Es ist auch ein Weg des Widerstands für ihn.
What literally, I don't know, means living your life, I would say. Every step in our life right now is a resistance.
Wladimir Balzer über das Kriegsende und die zwei Erinnerungskulturen. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Auf der Liste der bedrohten Vogelarten steht er seit einiger Zeit ganz oben, der Gashahn. Noch vor wenigen Monaten krähte er fröhlich von jeder Pipeline herunter. Doch jeder Tag könnte sein letzter sein, wenn Putin den Gashahn zudreht, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und fügte hinzu: Der Gashahn ist verwandt mit dem Wasserhahn und dem Zapfhahn, aber nicht mit dem Wintergoldhähnchen. Wintergoldhähnchen. Nicht nur hier tauchte der Diminutiv auf. Überhaupt war die Verkleinerungsform sehr präsent in den Kulturartikeln dieser Woche. Als wollten die Feuilleton-Autoren uns Lesern im Vorübergehen die Funktionsweise des Diminutivs erklären. Der kann abwertend gebraucht werden, erfuhren wir aus der Neuen Zürcher Zeitung, wo Sarah Peins daran erinnerte, wie der Muttersohn in westlichen Industriegesellschaften gerne als Muttersöhnchen karikiert wird. Aber mit der Verkleinerungsform kann man auch wunderbar verniedlichen. Siehe das Wintergoldhähnchen, diesen süßen Vogel, einen der kleinsten Europas. Auch lässt sich durch dieses Verfahren die Angst vor etwas verringern, weshalb Frank Elstner, der die Parkinson-Krankheit hat, von seinem Parkinsöhnchen spricht. Über ein Späßken mit Augenzwinkern von Jan Böhmermann ärgerte sich Hilmar Klute in der Süddeutschen Zeitung. Böhmermann hatte den in der Zeitschrift Emma publizierten offenen Brief von deutschen Intellektuellen, von Alice Schwarzer bis Alexander Kluge, gegen die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine so kommentiert. Der offene Brief an Olaf Scholz sendet das beruhigende Signal: Wenn Putin Deutschland mit Atomraketen angreift, wird sich der intellektuelle Schaden jedenfalls in Grenzen halten. Da hörte für Klute das Späßchen auf. Oh Freunde, nicht diese Töne, schrieb er, entsetzt über die große Mobilmachung in den Medien. Es schlägt gerade auch die Stunde der vorsätzlichen Falschversteher, die aus jedem, der wägt und zweifelt, einen Täter machen, schrieb Klute. FAZ-Redakteur Simon Strauß vergleicht den Philosophen Jürgen Habermas, der die Abwägungen von Olaf Scholz verteidigt, direktement mit dem AfD-Zyniker Alexander Gauland. Wer gerade refrainartig »Putin versteht nur Stärke« rufe, schrieb Klute weiter in der SZ, habe offenbar einen Zweitwohnsitz in Putins Kopf. Demnach hätte den auch Vitali Fastowski. Sein Erstwohnsitz ist vermutlich in Münster, wo er als Historiker arbeitet. Der Kreml versteht nur die Sprache der Härte. Lassen wir uns also nicht einschüchtern, schrieb Fastowski in der Frankfurter Allgemeinen. Es bestehe zwar die Möglichkeit, dass Putin taktische Atombomben einsetze. Es gibt allerdings gute Gründe, warum Sicherheitsbehörden nicht auf Forderungen von Erpressern eingehen. Ihre Erfüllung generiert neue Erpressungen, neues Leid. So schlafwandelt man wieder, schreibt Harald Welzer im Neuen Spiegel. Der Soziologe, der zu den Erstunterzeichnern des erwähnten offenen Briefs gehört, spielt damit auf die berühmte Metapher von Christopher Clark an. Der Historiker beschrieb damit, wie die Akteure in den Ersten Weltkrieg hineingeraten sind, weil sie die Möglichkeit einer Eskalation unterschätzt hatten. Deutlich, aber unausgesprochen, so Welzer, habe sich nun das Kriegsziel des Westens verändert. Galt zu Beginn des Kriegs seine möglichst schnelle Beendigung als vordringlichstes Ziel, ist 70 Tage später Common Sense, dass die Ukraine gewinnen müsse. Putin werde aber keine Niederlage akzeptieren, ist sich der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew sicher. Denn Putin sei ein Gopnik. Und das wichtigste Wort für einen Gopnik sei Sieg, sagt der langjährige Putin-Kritiker im Gespräch mit Josef Welzholz und Marc Reichwein von der Welt am Sonntag. Nur was bitte ist ein Gopnik? Ein Gopnik ist ein kleiner Hinterhof-Hooligan, erläutert Jerofejew, der seit kurzem in Deutschland lebt. Auf die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass Putin, sobald er den Krieg zu verlieren beginnt, die Atombombe einsetze, antwortet Jerofejew: sehr hoch. Wenn es für ihn zum 9. Mai keine Möglichkeit gibt, zu sagen, wir haben gewonnen, dann muss er mittels der Atombombe gewinnen. Ja, liebe Hörer, der 9. Mai, also der Tag, an dem Russland die Kapitulation von Nazi-Deutschland feiert, ist am nächsten Montag. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Atomwaffe über der Ostsee abgeworfen wird, neben Deutschland, präzisiert Jerofejew. Also, ihr Deutschen, seht euch vor, es könnte schrecklich werden für euch. Vielleicht sollte man zur Beruhigung vom Atombömmchen sprechen oder ein Apfelbäumchen pflanzen oder, wenn die Zeit dazu bis Montag nicht reicht, ein Apfelschörlchen trinken oder ein Leberwürstchen essen. Vielleicht kann Olaf Scholz noch froh sein, dass ihn der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk nicht doppelt abwertend ein beleidigtes Leberwürstchen, sondern nur eine beleidigte Leberwurst genannt hat. Die Süddeutsche Zeitung nahm Letzteres zum Anlass, sich in der Rubrik Aktuelles Lexikon mit der Leber und der Blutwurst zu befassen. Ein Wiener Volkslied handle von der tragischen Liebe dieser beiden Würste, die in zwei unterschiedlichen Mägen landeten und so für immer getrennt würden, erläuterte ein Journalist mit dem Kürzel PAMU. Und dann ist da natürlich noch die Leberwurst, die vor Wut platzt, weil die Blutwurst vor ihr aus dem Kochtopf geholt wird. Sie ist mutmaßlich die Urahnin aller beleidigten Leberwürste.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.